Herzlich willkommen zu einer Sonderfolge zum Women's Health Day, heute am 28. Mai im SpoMind-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute sprechen wir über ein Thema, das lange übersehen wurde, aber für viele Sportler entscheidend ist. Den Einfluss des weiblichen Zyklus auf die sportliche Leistungsfähigkeit. Vielleicht kennst du das auch, an manchen Tagen läuft das Training wie von selbst, du bist kraftvoll, fokussiert und alles fühlt sich leicht an. Aber es gibt auch die Einheiten, in denen gar nichts funktioniert, die Energie fehlt und der Körper schwer wirkt. Ist es nur ein Zufall oder steckt da auch mehr dahinter? Und genau darüber spreche ich heute mit einer Expertin. Elena Preyer kommt selber aus dem Leistungssport Leichtathletik und ist angewandte Sportpsychologin und Doktorandin an der Universität Freiburg am Lehrstuhl Sportpsychologie. Und wir reden heute über zyklusbasiertes Training und klären gemeinsam die Fragen, welchen tatsächlichen Einfluss der Zyklus auf den Sport hat und warum man seinen Zyklus nicht länger als Störfaktor, sondern als Feedbacksystem effektiv nutzen kann, um sein Training noch gesünder und besser zu gestalten. Das und noch vieles mehr gibt es in der heutigen Folge Stärke beginnt im Kopf. Und los geht's!
Stärke beginnt im Kopf. Dein Sportpsychologie-Podcast von SpoMind.
Bei mir ist heute Elena Preyer. Schön, dass du da bist und herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch im Podcast sein darf.
Das freut uns auch sehr, dass es möglich ist. Elena, du bist ja wissenschaftliche Mitarbeiterin im Sportpsychologie der Universität Freiburg und promovierst seit letztem Jahr im Forschungsschwerpunkt frauenspezifisches und zyklusorientiertes Training. Und genau darüber wollen wir heute auch nochmal mit dir sprechen. Viele Frauen und ja auch Sportlerinnen da draußen erleben diese Schwankungen ja oft im Training, aber sie werden gar nicht so richtig berücksichtigt. Warum wurde denn der weibliche Zyklus im Sport so lange ignoriert und warum gewinnt jetzt erst das Thema aktuell an Bedeutung im Sport und bekommt immer mehr Relevanz zugesprochen?
Ich denke, das liegt einfach daran, dass das Thema rund um den weiblichen Zyklus sowie ganz viele andere Frauenthemen ganz lange vernachlässigt wurden. Gesellschaftliche Ungleichheiten sich da auch in Forschungsthemen widerspiegeln. Wir ganz lange keine Forschungsgelder für solche Themen bekommen haben und jetzt in den letzten Jahren erst diese Aufmerksamkeit gestiegen ist. Einfach auch mit der Relevanz, die Frauenthemen bekommen, wir auch dafür dann mehr Forschungsgelder zur Verfügung haben.
Dann lass uns doch erstmal als Grundlage darüber sprechen, was versteht man denn unter zyklusbasierten Training und vor allem auch, welche physiologischen Mechanismen sind da auch wirklich relevant? Also was für Hormone, aber auch Leistungsparameter spielen da eine Rolle?
Also Zyklus, wir müssen ein bisschen unterscheiden zwischen zyklusbasierten und zyklusorientierten Training. Was wir aktuell leisten können, ist ein Training, was sich am Zyklus orientiert. Wenn wir es basiert machen wollen würden, dann hätten wir wirklich einen strikten Trainingsplan, der sich komplett nach dem Zyklus richtet. Das ist aktuell einfach nicht möglich. Ist auch so ein bisschen die Frage, ob das zukünftig möglich sein wird, weil die Hormonschwankungen eben sehr individuell sind und eine sehr genaue Messung erfordern. Das heißt, aktuell haben wir ein Training, was an den Zyklus orientiert ist. Das bedeutet, dass wir die verschiedenen Phasen, die es im Zyklus gibt, uns anschauen und da eben gucken, okay, wie können wir denn die hormonelle Lage, die in der Phase präsent ist, für unser Training nutzen?
Vielleicht kannst du die Zuschauer da draußen auch nochmal so ein Stück weit abholen, weil vielleicht auch viele Zuhörer noch gar nichts über den Zyklus bisher erfahren haben oder sich damit auseinandergesetzt haben, was es da für vier wesentliche Phasen vielleicht gibt.
Genau, ja, sehr gerne. Wir starten den Zyklus klassischerweise an Tag 1. Das ist der erste Tag der Blutung. Das wurde irgendwann festgelegt, so weil das ein sehr guter Marker ist. Dann haben wir im Schnitt, und ich sage extra im Schnitt, einen Zyklus von 28 Tagen, weil die Schwankungen sehr individuell sein können. Man sagt, dass ein gesunder Zyklus zwischen 21 und 35 Tagen ungefähr dauert. Wenn jetzt aber ein Zyklus immer 36 Tage lang ist und das auch regelmäßig, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Wir haben dann zunächst die Follikelphase. Das heißt, das ist die Phase, in der die Eizelle heranreift. Die können wir nochmal in frühe und späte Follikelphase einteilen. Und dann würden wir uns in der späten Follikelphase Richtung Eisprung hin bewegen. Das ist die Zeit, in der das Östrogen eben auch ansteigt. Dann haben wir einen Östrogen-Peak. Daraufhin findet der Eisprung statt. Das Östrogen fällt dann wieder ab und dann kommt in der zweiten Phase, der Lutealphase, das Progesteron zum Tragen. Und hier können wir auch da wieder in Früh und Spät einteilen. Späte Lutealphase ist so ein bisschen bei vielen leider mit PMS verbunden. Auch da können wir später nochmal sprechen, was das eigentlich bedeutet und wie man dem auch entgegenwirken kann. Aber das sind so hauptsächlich die beiden Phasen, Follikel- und Lutealphase, die dann nochmal eingeteilt werden könnten, Früh und Spät. Und wichtig ist aber, was passiert denn hormonell in diesen Phasen?
Genau, jetzt hast du auch schon ein Stück weit damit auch eingeleitet. Das ist ja auch ganz spannend, nochmal zu verstehen, jetzt auch vielleicht für die Zuhörer da draußen. Ja, was ist denn jetzt genau da auch der Zusammenhang jetzt, der stattfindet, auch mit der Leistung auf körperlicher Ebene in diesen vier Phasen dann?
Mhm. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, was du ansprichst. Ein Thema, was, wie gesagt, seit Neuerem zum Glück viel mehr erforscht wird. Aber auch ein Thema, wo wir noch ganz viel forschen dürfen, weil wir ein paar Studien haben, die sehr gut gemacht sind von der Methodik her, aber auch eben ganz, ganz viele Fragen noch offen sind und viele Studien, die qualitativ nicht so gut sind. Und wir haben ein sehr divergentes Forschungsfeld hier. Also was wir sagen können, dass der Zyklus die Leistung beeinflusst, und dass die hormonelle Lage in den verschiedenen Zyklusphasen die Leistung beeinflusst. Wie das Ganze genau sich gestaltet, unterliegt großen inter- und intraindividuellen Unterschieden. Wir wissen so ein bisschen, welche Wirkungen die Hormone haben. Also das zum Beispiel Östrogen, da wird eher eine anabole Wirkung zugeschrieben. Und dementsprechend geht man davon aus, dass Östrogen eine aufbauende Wirkung hat, was auch solche Dinge wie Krafttraining zum Beispiel betrifft. Also in vieler Munde oder auch auf Social Media ist ja häufig so, dass wir follikelbasiertes Krafttraining machen. Es hat sich in der Forschung in ein paar wenigen Studien gezeigt, dass das auch Wirkung hat. Wir sehen aber auch andere Artikel, in denen das nicht so der Fall ist. Was wir aber sehen, dass es in der Praxis für ganz, ganz viele Frauen funktioniert. Ein Training, das Krafttraining in der Follikelphase zu intensivieren und dann in der Lutealphase zu stabilisieren. Also das ist ganz, ganz wichtig. Dieses Phasenmodell heißt nicht, dass ich nur vor dem Eisprung Krafttraining mache und danach nicht mehr, sondern es heißt einfach, inwiefern verteile ich die Intensität und den Trainingslot.
Ganz spannend, was du da auch ansprichst. Jetzt schlagen wir auch nochmal mehr vielleicht die Brücke zum Alltag da draußen, wenn wir jetzt auch einmal in den praktischen Trainingsalltag schauen von einer Sportlerin und das alles auch zusammennehmen, bedeutet das ja also, dass der Körper nicht jeden Tag einfach gleich leistungsfähig ist und das auch super, wie du es gesagt hast, intraindividuell ist, ne? Und wenn wir ganz viele Trainingspläne uns aber anschauen, dann gehen die ja trotzdem so ein Stück weit davon aus, dass man als Sportlerin, als Frau über alle Phasen hinweg gleich funktioniert, gleich viel Energie hat. Das klingt ja aber eigentlich viel mehr nach dem Ansatz, man sollte intelligenter trainieren und da den Zyklus auch ein Stück weit nutzen. Da stellt sich natürlich für viele die Frage, ja, warum trainieren wir denn dann so oft, als wäre das der Fall, dass wir jeden Tag 100% Energie haben? Wie sollte man deiner Meinung nach oder auch den Studien nach am besten da das Training vielleicht an den Zyklus anpassen? Und was ist gerade halt auch mit den Tagen, wo ich mich nicht so fit fühle und sich alles sehr schwer anfühlt? Wie sollte man da trainieren und wie individuell ist wirklich das Ganze?
Mhm. Sehr viele Fragen in einer. Ich fange mal an mit der letzten. Wie individuell ist das Ganze? Es ist sehr individuell. Es kann wirklich von Frau zu Frau unterschiedlich sein und es kann aber auch von Zyklus zu Zyklus unterschiedlich sein. Von daher ist es sehr, sehr wichtig, den Zyklus regelmäßig zu tracken, die eigenen Körpersignale zu erkennen und sich und den eigenen Körper gut zu kennen. Warum wird trotzdem nach einem Standardtrainingsplan trainiert, häufig noch? Ich denke, da kommen wir wieder zurück an den Anfang. Frauen wurden ganz lange in der Forschung einfach nicht berücksichtigt. Sowas wie ein Menstruationszyklus oder auch Menopause, Perimenopause wird alles nicht berücksichtigt. Das heißt, vieles in unserer Welt und ebenso auch die Trainingspläne ist designt worden für einen Durchschnittsmann. Und das ist der Grund, warum wir aktuell in der großen Masse noch so trainieren, als hätten Frauen keinen Zyklus. Wie kann man das jetzt für sich smart anpassen? Ich hatte ja schon das Stichwort Tracking genannt. Das heißt, da einfach regelmäßig schauen, wie geht's mir gerade, in welcher Phase befinde ich mich, wie ist meine tagesaktuelle Leistung. Wenn ich das Ganze jetzt ein bisschen ja längerfristig strukturieren möchte, vielleicht auch mit einem Trainer zusammenarbeite, ist es da wichtig, eben diese Daten auch so weit zu teilen, wie ich mich wohlfühle. Und dann aber schon noch so ein bisschen zu gucken, okay, was sagt denn auch die Forschung? Es ist so, dass viele Frauen sagen, dass sie sich in der Menstruationsphase ein bisschen schwächer fühlen als in anderen Phasen. Es zeigt sich so ein bisschen auch in der Studienlage, dass die Leistung leicht reduziert ist. Hier aber auch mit dem Zusatz, es wurden auch schon Bestleistungen in der Menstruationsphase gebracht. Also es heißt nicht, dass wir da überhaupt nicht leistungsfähig sind. Dann hatte ich ja schon angesprochen, so diese anregende Wirkung des Östrogen, was dann in der Follikelphase sehr präsent ist, dass das eine Zeit ist, die wir für sehr intensives Training nutzen können. Hohe Intensitäten, schwere Gewichte aufzuheben. Und um den Eisprung herum hat man in ein paar Studien gesehen, dass sich die Verletzungsanfälligkeit ein bisschen erhöhen kann. Das liegt daran, dass Östrogen einen Effekt auf unsere Sehnen und Bänder hat, was sie ein bisschen weicher macht. Das heißt, hier könnte vor allem in Spielsportarten, wenn ich vielleicht auch schon eine Vorverletzung habe, eine Zeit sein, wo ich nochmal gesondert darauf achten sollte, welche Warm-up-Übungen mache ich denn, wie hart geht man denn in Zweikämpfe, jetzt zum Beispiel auch im Training. In der Lutealphase geht man so ein bisschen davon aus, dass da das Östrogen ja absinkt und das Progesteron dann eben zum Tragen kommt, dass das eine Phase ist, die vielleicht eher für längere und ausdauerndere Einheiten gedacht ist. Das liegt an verschiedenen Effekten, die die Hormone haben. Wir haben eine Studie auch, die gezeigt hat, dass Training in der Hitze besondere Kühlungsmaßnahmen nochmal braucht, weil einfach das Progesteron ja auch unsere Körperkerntemperatur ansteigen lässt. Das heißt hier, wenn ich im Sommer draußen trainiere, dann nochmal darauf achten, wie kann ich mich denn gut kühlen? Oder wenn ich einen harten Wettkampf in dieser Zeit habe, nochmal besonders auf Kühlungsstrategien achten. Und wenn wir uns dann Richtung Menstruation bewegen, also späte Lutealphase, eben für viele diese PMS-Zeit, dann ist nochmal so ein bisschen eine Reduktion angesagt, dass ich das Training ein bisschen runterfahre, da auch wirklich höre auf meinen Körper. Wenn es mir total gut geht, gerne weiter trainieren. Training und Sport und Bewegung wurde viel assoziiert mit einer Schmerzreduktion auch. Aber genau, dass wir im Prinzip so ein bisschen Trainingsabfall haben von der Intensität und dem Umfang, wenn wir Richtung Menstruation gehen, die ersten 2-3 Tage von der Menstruation das halten und dann nochmal die Intensität steigern. Und zusätzlich für alle, die mit Kreuzband noch was zu tun haben, da wurde auch nochmal jetzt in neueren Studien die Hypothese aufgestellt, dass die Verletzungsanfälligkeit auch kurz vor der Periode nochmal erhöht sein kann für Bandverletzungen, was an verschiedenen Hormonen, die nicht am Zyklus beteiligt sind, liegen kann.
Ganz spannende Punkte, die du da ansprichst und auch viele Dinge, die mir selbst neu sind. Also gerade mit dem Kreuzbandriss und dem Verletzungsrisiko, das hatte man mal hier und da schon aufgeschnappt. Dennoch ist es nochmal zur Einordnung jetzt viel besser, auch nochmal mit diesen genauen Phasen auch einzuordnen. Was ich mich auch oft in dem Zusammenhang eben gefragt hatte, es kann ja wirklich auch sein, dass Sportler ein Leben lang auf ihren sportlichen Traum hin trainieren und dann fällt das genau, meinetwegen so ein sportliches Großevent, sei es jetzt wirklich auch Olympia, auf dann eben genau die Phase, wo man nicht die Leistungsfähigkeit erwiesenermaßen so hoch bringen kann wie in anderen Phasen, dann ist es natürlich trotzdem sehr ernüchternd. Vielleicht hast du aber auch schon im Trainingsalltag vielleicht auch schon mitbekommen, wie setzen Trainer denn das bisher auch pragmatisch um? Gibt es da schon so Erfahrungsberichte?
Ja, auf jeden Fall. Also ich betreue auch selber AthletInnen, die zyklusorientiert trainieren und dann eben auch genau diese Situation haben. Vielleicht zum ersten Teil deiner Frage, was passiert, wenn ich meine Menstruation habe an einem sehr, sehr wichtigen Tag? Ich habe mein Leben lang darauf hingearbeitet. Ich denke, da ist es ganz, ganz wichtig, nochmal zu sagen, die Bestleistungen sind in jeder Zyklusphase schon erbracht worden. Das heißt, da nicht zu paniken und zu sagen, okay, ich habe jetzt meine Tage oder ich bin kurz davor oder so, sondern das anzunehmen. Und hier kommt natürlich auch die mentale Komponente nochmal sehr ins Spiel. Also nochmal Strategien sich zu überlegen, wie kann ich mich denn mental darauf einstellen, dass es eben nicht so als Katastrophe wahrgenommen wird, sondern eben ein Teil ist jetzt von diesem Wettkampf. und dann eben auch Dinge im Vorhinein schon abzuklären, wie Schmerzmanagement und diese ganze Wettkampfvorbereitung danach eben auch auszurichten, weil sich schon so Dinge wie eine Wettkampfroutine zum Beispiel je nach Zyklusphase auch anpassen können. Und das sind Dinge, die ich mit meinen Sportlerinnen dann auch bespreche. Wie kann ich mich da mental drauf einstellen und wie kann ich mich auch physisch unterstützen in dieser Phase nochmal mit bestimmten Ernährungsstrategien und Flüssigkeitsmanagement und so weiter. Und jetzt zu dem Teil, wie machen das Trainer? Ich habe ja schon gesagt, es gibt auf jeden Fall einige Praxiserfahrungen auch, gerade aus dem Kraftsport, dass sich das gezeigt hat, dass so eine Periodisierung anhand des Zyklus, sagt ja schon der Name auch, sehr anbietet. Und da ist ganz, ganz wichtig das Stichwort Kommunikation. Also wie gehe ich als Trainer, als Trainerin auf meine Sportlerin zu? Wie spreche ich das Thema an? Und das einfach als eine Leistungsvariable aufzunehmen. Oft ist es ja so, dass es noch so ein bisschen unangenehm ist, über dieses Thema zu sprechen. Beim Leistungssport sollte man einfach so professionell sein. Das Thema einfach, ja, wie eine Herzfrequenz mit einzubinden, darüber zu sprechen, über die Daten zu sprechen und dementsprechend das dann auch ins Training einzubinden und auch ständig in Rücklauf mit der Sportlerin zu sein, wenn zum Beispiel eine Einheit an dem Tag zu viel ist, gucken, wie kann ich die denn schieben, dass es besser zur Zyklusphase passt.
Und du sprichst ja auch gerade an, es sollte auf jeden Fall so ein Stück weit wie eine Herzfrequenz irgendwie normalisiert werden, auch als Parameter aufzunehmen. Dennoch ist es ja in der Gesellschaft auch leider bisher immer noch teilweise sehr stigmatisiert, gerade in den auch älteren, höheren Generationen. Und das macht es natürlich dann nochmal schwieriger auch vielleicht, dass man so eine gewisse Distanz auch einfach noch verspürt, dann solche Themen, die aber super wichtig sind, einfach mal dem Trainer gegenüber anzusprechen. Und ich da auch hoffe und wir auch heute mit der Folge hoffen, zum Women's Health Day da auch nochmal ein Stück weit mehr aufmerksam zu machen, weil eben der Zyklus eine enorme Bedeutung im Sport hat, was du ja jetzt auch schon alleine durch die Studien in den letzten Jahren, ne, die du gerade so ein bisschen berichtet hast, auch schon aufgezeigt hast, ne? Du arbeitest ja am Lehrstuhl Sportpsychologie als Doktorandin in dem Bereich und beschäftigst dich ja auch vor allem auf wissenschaftlicher Ebene mit den Themen. Wie sieht denn da vielleicht auch der aktuelle Stand und auch die Forschung zum zyklusbasierten Training aus? Was gilt denn vielleicht schon auch wirklich als gesichert? Du hast jetzt schon auch einige Dinge bereits genannt gehabt. Und wo gibt es vielleicht aber auch immer noch bisher die Unsicherheiten, wo sich noch weiter was tun sollte?
Vielleicht noch gerade zu dem Punkt, was du gesagt hast, dass die Trainer das auch ansprechen sollten, beziehungsweise man mit den Trainern kommunizieren sollte. Ich denke, da ist ganz, ganz wichtig, Trainerinnen und aber auch Trainer jeglicher Generation, egal welchen Alters, das auch zuzutrauen. Also wirklich sich selber auch zu trauen, auf sie zuzugehen und das anzusprechen. Denn wenn ich mit einer offenen Einstellung so ein Thema anspreche, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine positive Rückmeldung bekomme, viel, viel höher. Das wollte ich noch so ein bisschen ergänzen, dass man nicht so pauschal davon ausgehen sollte, ach nee, der ist sowieso alt und ne, kennt sich damit nicht so aus. Zum aktuellen Forschungsstand. Was gilt als gesichert, was gilt als nicht gesichert? Das ist natürlich immer so eine schöne Frage in der Wissenschaft, denn als gesichert können wir eigentlich nie was annehmen. Es gilt immer nur so lange gesichert, bis wir eine bessere Theorie haben. Ich hatte ja schon so ein bisschen angesprochen, dass wir Meta-Analysen haben, die sehr den Forschungsstand ja umfassend nochmal beleuchten. Da sehen wir, dass die Leistungsfähigkeit tendenziell in der Menstruation ein bisschen reduziert sein kann und dass wir ansonsten aber leider so eine divergente Forschungslage haben, aufgrund schlechter Methodik in Studien, weil es teilweise auch wirklich schwierig ist, die Situationen dann abzubilden in der Forschung, dass wir da noch nicht so viel sagen können. Das heißt, wie ich eigentlich schon berichtet habe, ist es so, dass wir schon wissen, welche Funktionen haben denn die Hormone, welche Phasen sind denn eher für Verletzungen prädestiniert. Und da aber auch ganz, ganz viel gucken müssen, was passiert denn in der Praxis und eng mit der Praxis auch zusammenarbeiten müssen, viel mit den Verbänden im Austausch sind. Im Fußball gibt es zum Beispiel eine Verletzungsstatistik, groß angelegt, dass man einfach sieht, okay, wie sieht es denn in der Praxis aus? Welche Verletzungen passieren denn in der Praxis? Da haben wir jetzt auch eine Studie aus der Premier League, die gezeigt hat, dass die Verletzungen in der Praxis so ein bisschen anders aussehen als das, was wir in den Studien kennen. Das heißt, da leider aktuell noch so, dass wir gar nicht so viel als gesichert annehmen können. Das wird auch auf Social Media häufig so dargestellt. Ne? In der Periode sollst du nur Yoga machen, dann bitte nur Krafttraining, danach Ausdauer und dann irgendwie wieder Pilates oder sowas. Auch das völliger Quatsch. Wirklich ein individualisiertes Training für die Sportlerin.
Absolut. Und es ist ja auch noch ein sehr neues, junges Forschungsfeld, wie du gesagt hast. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es eben auch einfach noch sehr viel mehr Zeit, Forschung bedarf, aber auch natürlich Gelder, die erstmal so ein Stück weit auch die Priorisierung auch von dem Thema auch mit einbringen müssen, damit ihr auch noch mehr dazu erforschen könnt und dann auch oftmals es eben zu Fehlschlüssen kommt nach außen hin, was dann vielleicht für außen viel eine logische Annahme ist, aber noch gar nicht auf Evidenz beruht, was dann über Social Media verbreitet wird und oftmals dann trotzdem in den Köpfen der Leute hängen bleibt und zu Missverständnissen führt. Und da kommen wir vielleicht auch gleich überleiten nochmal zum Thema Missverständnisse, die bisher auch existieren. Es gibt ja rund um diesen Menstruationszyklus, ich meine, wenn man allein mal das auf Social Media, auf Instagram eingibt, erstaunlich viele Mythen wirklich, die sich trotzdem sehr hartnäckig halten. Zum Beispiel hört man ja oft, dass während der Periode, wie du gesagt hast, irgendwie lieber gar keinen Sport oder nur Yoga machen sollte. Und auch der Gedanke, dass der Zyklus für alle Frauen gleich abläuft und ähnliche Auswirkungen hat. Ja, das ist weit verbreitet, aber wie du auch schon gesagt hast, in der Realität extrem unterschiedlich einfach sich gestaltet. Und genau da wird es ja spannend, nochmal im wissenschaftlichen Kontext auch so ein Stück weit genauer hinzuschauen. Was davon stimmt denn eigentlich und wurde auch inzwischen wissenschaftlich überhaupt längst widerlegt. Deswegen gerne nochmal auch an der Stelle die Frage an dich. Was sagt denn auch da vielleicht die aktuelle Forschung vielleicht zu den ersten drei Mythen, die dir jetzt auch so einfallen, die sich sehr hartnäckig über die letzten Jahre auch gehalten haben? Sind diese haltbar oder hat sich da auch schon so ein Stück weit ein paar Studien auch gezeigt, dass das eigentlich gar nicht mehr stimmt? Was sind da so die typischen Fehlannahmen?
Ja, vielleicht können wir die Mythen auch so ein bisschen zusammen mal überlegen. Ich hatte nämlich gerade gedacht, was ja häufig ist, dass man in der Menstruation, oder fangen wir mal mit dem Thema an, Bewegung hilft bei Schmerzen. Also ich finde, es ist eigentlich egal, welches Statement man nimmt, wenn man es pauschalisiert, dann stimmt es eben einfach nicht mehr. Und das ist so ein bisschen die Krux oder auch das Problem, was wir bei Social Media haben. So die komplexe Wahrheit ist einfach schwierig in den 10 Sekunden Aufmerksamkeitsspanne, die man hat, da reinzupacken. Und dann wird häufig empfohlen, ja, bitte ausruhen während der Menstruation und moderate Bewegung. Was heißt das denn aber eigentlich? Ich betreue Sportlerinnen, denen tut es total gut, sich wirklich mal einen ganzen Tag rauszunehmen, auf die Couch zu legen, zu entspannen. Dann habe ich aber auch eine Sportlerin, die sagt, ey, am besten geht es mir, wenn ich an Tag 1 wandern gehe, 6 Stunden, ganz moderat. Weil das diese Bewegung einfach hilft, die Muskulatur zu lockern, die Durchblutung fördert. So, jetzt ist aber 6 Stunden ja auch schon wieder keine moderate Bewegung. Also ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen gucken, was passt denn zu der jeweiligen Sportlerin, zu der jeweiligen Frau auch. Und kann nicht sagen, pauschal moderate Bewegung hilft. Denn auch wenn eine Frau zum Beispiel starke Endometriose-Schmerzen hat, dann kann das auch einfach sein, dass Bewegung in dem Moment nicht das Richtige ist. So, und deshalb kann man schon sagen, generell Bewegung ist gut und förderlich in dieser Situation, um gegen Schmerzen vielleicht auch vorzugehen. Aber in welchem Ausmaß und in welcher Intensität ist natürlich dann wieder sehr individuell. Das wäre jetzt so ein Ding, was mir einfällt.
Einen ganz wesentlichen Mythos, den ich auch vielleicht noch mal reingeben würde, weil er mich auch persönlich sehr interessiert und ich auch im Umfeld damals, wo ich im Leistungsbereich auch tätig war, oftmals mitbekommen habe bei Leuten, die auch auf der Sportschule waren, die das in einem sehr starken Leistungsausmaß betrieben haben, den Sport. Ja, dann auch gesagt wurde ja, wenn die Periode ausbleibt, auch mal über 1-2 Jahre ist das bei Sportlerinnen völlig normal und ohne Bedenken. Was sagst du dazu oder die Forschung?
Ja, also da haben wir tatsächlich ein sehr klares Bild. Du hast recht, das ist häufig ein Mythos oder das ist so, ja, als ja einfach normal gilt. So Sportlerinnen haben halt während ihrer Karriere keine Periode. Da sehen wir ganz, ganz deutlich, dass das überhaupt nicht stimmt und dass das ganz, ganz schlecht ist, wenn Sportlerinnen ihre Periode nicht haben, aus verschiedenen Gründen. Weil diese Hormone in unserem Körper, die da zyklisch schwanken, jeden Monat natürlich auch ganz, ganz viele Funktionen haben, die sehr wichtig sind für unser Herz-Kreislauf-System, für unseren Knochenaufbau, für unser Gehirn. Also ganz, ganz viele Funktionen, die durch die Hormone ausgeübt werden, die eine aufbauende und eine schützende Wirkung für unseren Körper haben, die dann ausbleiben. Und von daher ist das immer als Warnzeichen anzusehen, wenn eine Sportlerin mindestens über 3 Monate hinweg ihre Periode nicht hat oder der Zyklus extrem kurz oder extrem lang ist, sollte das auf jeden Fall immer medizinisch abgeklärt werden und auch da sportmedizinisch abgeklärt werden, weil es leider noch so ist, dass viele GynäkologInnen dieses Sportthema nicht so richtig auf dem Schirm haben. Dann kommen wir auch schon Richtung RETS, ne, relatives Energiedefizitsyndrom, was häufig Zyklusstörungen auch mit sich bringt. Das heißt, hier wirklich das als Warnsignal auch wahrnehmen. Es ist nicht normal, dass die Periode ausbleibt. Es bleibt auch, also die Periode ist auch das Zeichen, was man sieht, was ausbleibt. Was aber eigentlich ausbleibt, ist eben der Eisprung. Und ja, das als Warnhinweis anzusehen und danach auch zu handeln und nicht zu ignorieren, weil es eben sehr langfristige gesundheitliche Folgen haben kann.
Absolut, bin ich auch voll bei dir, dass das eigentlich vielmehr ein Warnzeichen auch für einen selbst sein sollte, da auch sofort tätig zu werden und das gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass dann auch wirklich, wie ich es mitbekommen hatte, auch über mehrere Jahre dann auch der Fall war, dass es dann einfach ein Ausnahmezustand ist und so nicht hingenommen werden sollte. Zum Thema Individualität von Trainingsplänen hatten wir uns ja auch schon ganz oft unterhalten, aber ich würde auch nochmal gerne das Thema Verhütungsmittel, also sowas auch wie Pille einbringen, wo auch oft gesagt wird, ja, die Pille, die reguliert ja automatisch auch so ein Stück weit die Sportleistung, also nimm die doch einfach mal, dann passt das schon und wird das auch alles besser. Was sagt die Forschung oder du dazu?
Ja, das ist eigentlich, schließt sich ganz schön an das Thema, was wir gerade hatten, weil es ja häufig dann so ist, oh, du hast deine Periode nicht, okay, dann bekommst du die jetzt wieder, indem wir dir die Pille verschreiben. Und auch das wieder gar kein, wie soll ich das sagen, also ich will jetzt gar nicht so böse gegen Ärzte oder Ärztinnen da vorgehen, es ist einfach so, dass die Zeit ist häufig dann nicht erlaubt, sich damit auseinanderzusetzen und wirklich zu gucken, wo ist denn der Ursprung, warum kommt denn die Periode nicht? Und so eine Pille, das eigentliche Problem ja überhaupt nicht löst, dass nämlich eine Unterversorgung zum Beispiel vorliegen kann, weshalb der Zyklus ausbleibt, sondern die Pille das einfach nur überschreibt. Das heißt, von externen werden Hormone zugeführt, die natürlich auch nicht die Qualität haben, wie die körpereigenen Hormone, die produziert werden. Und das Problem somit überdeckt. Und die Periode, die man mit einer Pille hat, ist auch keine richtige Blutung, sondern einfach nur eine Hormonentzugsblutung, eine Abbruchblutung. Also das vielleicht auch häufig, was verwechselt wird. Man hat keine richtige Periode, wenn man die Pille nimmt. Und ja, eventuelle Schwierigkeiten mit dem Zyklus werden dadurch einfach überschrieben. Deshalb auch hier bitte vorsichtig sein. Die Pille kann ein super Medikament sein, auf jeden Fall. Und wir sind froh, dass sie entwickelt wurde und sie auch da ist. Aber eben nicht, wenn ich viel Sport mache und mein Energiehaushalt zum Beispiel nicht stimmt, dann ist es eben nicht das Mittel der Wahl.
Da haben wir schon ganz viele spannende Mythen besprochen und vielleicht auch nochmal für den einen oder anderen da draußen nochmal auch was aufgedeckt, wo er immer gedacht hat, das wird schon so passen. Sehr schön, dass du das auch nochmal an der Stelle eingeordnet hast. Als abschließende Frage vielleicht für die Folge, auch für dich, wenn du jetzt nicht nur aus deiner eigenen Praxiserfahrung, hast ja auch gesagt, du bist da auch als Trainerin mit tätig, sondern auch ne, in deiner Berufung auch da 3 konkrete Empfehlungen im Umgang mit dem Thema zyklusbasierten Training in Bezug auf Sportlerinnen mitgeben solltest, jetzt einem Trainer beispielsweise. Welche 3 wären das?
Also wenn ich jetzt mit einem Trainer sprechen würde, ich glaube, dann wäre es vor allem, sich über das Thema zu informieren. Also und zwar in vertrauenswürdigen Quellen zu informieren. Immer zu hinterfragen, woher kommt denn gerade dieser Fakt, den ich lese? Welche Population wurde da untersucht? Trifft das denn auf meine Sportlerinnen auch zu? Das wäre so das eine. Dann wäre Kommunikation der 2. Punkt. Also wirklich das Thema offen ansprechen, es als natürlichen Bestandteil des Trainingsframe und auch dann integrieren. Das wäre der 3. Punkt. Nämlich, was kann ich aus den Fortbildungen mitnehmen? Was kann ich aus der Kommunikation mit den Sportlerinnen mitnehmen? Und das dann auch wirklich im Training umzusetzen in den Möglichkeiten, die man eben hat. Natürlich ist es leichter, wenn ich jetzt den Luxus habe, zum Beispiel 8 Individualsportlerinnen zu trainieren. Das ist nochmal ein Unterschied, wie wenn ich jetzt eine Mannschaft trainiere. Aber auch da gibt es viele Ansätze, wie man zum Beispiel Athletiktraining individualisieren kann. Also da wirklich schauen, wie kann ich das auch in der Praxis umsetzen. Und vielleicht auch noch Thema Verhütungsmittel, auch sich da zu informieren. Viele verhüten ja schon auch. Mit welchem Verhütungsmittel kann ich denn zyklusorientiertes Training durchführen und mit welchem auch nicht? Genau, dass man das eben auch mit einbezieht.
Vielleicht auch nochmal zu deiner persönlichen Einschätzung zu guter Letzt. Was denkst du denn oder wünschst du dir vielleicht auch persönlich, nicht nur aus deiner Position als Trainerin, sondern auch als Forscherin letztendlich, wie sich das Thema auch Einfluss vom Zyklus im Sport noch weiterentwickelt und welchen gesellschaftlichen Stellenwert das auch einfach noch einnehmen sollte?
Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir viel, viel mehr Studien dazu, viel mehr gute Studien dazu. Ich wünsche mir, dass viel mehr über dieses Thema gesprochen wird, dass das Thema normalisiert wird und dass wir vor allem auch einen positiven Zugang dazu finden. Also häufig ist es noch so, dass man sich sehr darauf konzentriert, okay, in welchen Phasen bin ich denn jetzt verletzungsanfälliger oder welchen Phasen kann ich nicht so sehr leisten, was ja auch sehr daraus resultiert, dass wir so eine Gesellschaft haben, die sehr leistungsorientiert ist und wir immer arbeiten sollen und die Leistung soll immer konstant gehalten werden und dass sich diese Narrative so ein bisschen ändert, dass wir gucken, hey, welche positiven Effekte können wir denn aus dem Zyklus mitnehmen? Wie können wir das für uns positiv nutzen im Alltag, im Training, aber auch im Beruf? Und wie können auch alle vielleicht von diesem Modell profitieren, weil es ja nicht nur bei Frauen so ist, dass sie nicht jeden Tag gleich leisten können, sondern bei den Männern ja genauso, auch wenn da kein Menstruationszyklus dahinter steckt und dass sich diese Narrative einfach so ein bisschen verändert. Wie können wir die positiven Aspekte des Zyklus für uns nutzen?
Dann vielen lieben Dank nochmal für deine Einschätzung, deine Einordnung und auch für die spannenden, auch wissenschaftlichen Einblicke, die du uns heute gegeben hast, was ich auf jeden Fall auch von der Folge mitnehmen konnte, dass man niemals gegen den eigenen Körper, sondern immer mit ihm arbeiten sollte und das auch so ein Stück weit als Superkraft nutzen sollte, da auch so die positiven Aspekte da einfach auch für sich zu nutzen und sein eigenes Training, das nicht immer nur negativ einordnen sollte. Ganz, ganz toll. Vielen lieben Dank auch an dich.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, da zu sein.
Uns auch, dass du da warst. Danke auch an alle Zuhörer da draußen, dass ihr auch dabei wart heute wieder und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt, Stärke beginnt im Kopf.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Um stets up to date zu bleiben und keine Episode zu verpassen, abonniere uns gern in der Podcast-App deiner Wahl. Völlig egal, wo du diese Episode hörst, du findest auf einer extra Seite stets die Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Gästen sowie zu unseren Kanälen und Kontaktdaten. Hilf uns, mehr Menschen zu erreichen. Empfehle uns gern weiter und lass uns eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcasts da. Wir freuen uns stets auf dein Feedback. In diesem Sinne, lass uns gemeinsam an unserem Mindset arbeiten. Entwicklungen im Training, Wettkampf und im täglichen Leben nachhaltiger gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Free Audio Post-Production bei Auphonic.com.